SWR 2 Zeitgenossen.
Milo Raus, wir haben jetzt seit fast 1,5 Jahren die Corona-Pandemie. Auch Ihr Haus in Gent, das Sie leiten, war lange zu. Ja, wo steht der Theaterbetrieb nach 1,5 Jahren Corona-Pandemie? Was wird das langfristig mit dem Theater machen?
Ich denke, dass es verschiedene Phasen gab in dieser Antwort auf Corona. Ich denke, am Anfang haben ich beispielsweise, ich war in Nordbrasilien am Proben für Antigone im Amazonas. Wir haben das abgebrochen. Ich dachte dann, wir haben das da mit den Leuten noch verschoben, mit der Landlosenbewegung, mit denen wir das entwickelt haben, auf November.
Ne? Also November 2020.
Genau. Und so ähnlich ging das dann weiter, dass man Dinge kurzfristig verschoben hat. Ich kam zurück nach Gent und dann haben wir eigentlich einen Plan B gemacht, der dann so im Mai, glaube ich, wieder losging, oder weil das war so die Erwartung. Im Mai habe ich auch wieder begonnen zu proben und habe dann im August, man hat letzten Sommer wieder spielen können, weil ich in Salzburger Fest spielen. Und dann kam die nächste, wir haben dann gerade noch das Theater in Gent eröffnet und dann ging es auch schon wieder zu, 3 Wochen später. Und dann haben wir wirklich gesagt, jetzt machen wir Dinge anders, jetzt überlegen wir mal grundsätzlich. Wir haben dann bis Ende März, einfach im Oktober gesagt, bis Ende März spielen wir nicht mehr. Dafür spielen wir im Sommer. Und dann haben wir begonnen, verschiedene Varianten zu überlegen, draußen zu spielen. Wir haben ein ganzes Filmdepartment eröffnet, also wo wir jetzt auch, wir haben 6 Filme gedreht. Einer ist das neue Evangelium, was auch hier im Kino lief.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Kommen wir noch drauf, genau. Und wir haben begonnen, im Grunde viele Formate in den digitalen Raum zu verlegen, wie andere, denke ich auch. Diskursformate, die School of Resistance. Und ich habe mich gemerkt, wie viel möglich wird plötzlich, wie offen, also wie niederschwellig die ganzen Produktionen sind. Wir hatten plötzlich Tausende von Leuten, die zugeguckt haben aus allen Ländern, die wir vorher nicht hatten. Viele Autorrechte sind gefallen, auch von meinen Sachen. Also alte Filme wurden einfach gezeigt, natürlich mit meiner Einwilligung, aber auch mit der Einwilligung der Verleiher, die das nicht gemacht hätten. Also man konnte endlich mal Lenin in Russland sehen, man konnte das Kongo-Tribunal im Kongo sehen, man konnte das alles hat Corona eigentlich möglich gemacht. Und mir geht es jetzt vor allem darum, dass man das nicht wieder zurückdreht. Ich bin jetzt zum Glück auch künstlerischer Leiter in einem Theater und ich kann natürlich dafür sorgen, dass jetzt gewisse Lehren, die man trotzdem gezogen hat, dass die stehen bleiben. Also dass man einfach, das Theater ist ja rein durch seine Architektur eine sehr altertümliche Veranstaltung. Man braucht Auslastungszahlen. Wir haben also unser größter Saal, wir haben 4 Säle, der größte hat 650 Zuschauer. Und damit das voll ist, das bedingt schon ein System, ein Vorgehen, eine Lukrativität, gegen die ich eigentlich immer auch war. Und da hat mir im Grunde Corona geholfen, das umzudenken und zu sagen,
Was könnten Sie jetzt beibehalten? Was könnte es sein, was man vielleicht auch nach Corona, wenn alles wieder normal geöffnet ist, noch beibehalten kann?
Also ich glaube, was man wirklich machen kann, was komplett ineinander übergegangen ist, sind die verschiedenen Formate oder Genres, also zum Beispiel Film und Theater. Und das behalten wir bei. Also wir produzieren Filme, wir produzieren auch Kampagnen. Also wir haben dann teilweise beim Neuen Evangelium eine große Kampagne gemacht für die Rechte der illegalen Landarbeiterin. Das geht weiter, das machen wir jetzt bei anderen Projekten auch. Wir machen Formate wie diese und wir machen ein Festival, das heißt das All Greeks Festival. Es gibt da 32 griechische Tragödien. Die führen wir alle auf, aber morgens. Also immer von 8 bis 10 und immer draußen. Mhm. Weil warum immer zuerst die Arbeit und dann die Kunst? Warum nicht umgedreht? Mhm. Also warum geht das Theater nicht wieder dahin zurück, wo es hingehört, nämlich mitten ins Leben, mitten in den Alltag, mitten auf die Straße auch? Und ich glaube, das sind alles Dinge, die einem so ein bisschen in diesem Wahn, also im Neoliberalismus wurde ja auch der Kulturbetrieb, also die Theater, da wurde die Belegschaft, ich glaube, in den letzten 15 Jahren halbiert und der Auswurf verdoppelt. Also kurz gesagt, muss jeder viermal so viel arbeiten, rein arithmetisch. Und da kommt man natürlich nicht mehr zum Nachdenken. Und das hat man im Theater, ganz ehrlich gesagt, auch einfach angemerkt, wo sich dann einfach die Bühnenbilder ändern, aber man sichere Konzepte hat. Und ich glaube, hier wieder mehr auf Autorschaft, auf Entwicklung, auf das richtige Format, auch auf den Zuschauer zu setzen, was vielleicht für den gut ist. Das ist etwas, was jetzt durch Corona möglich wurde. Und die andere Sache ist, man hat halt stark gemerkt, es gibt die großen Institutionen, die überleben alles, die sind staatlich. Sowohl im Wirtschaftssektor wie im kulturellen Sektor, es gibt die Freien und die gehen unter. Ja. Und das ist genauso Gastronomie wie beispielsweise meine eigene unabhängige Produktionsgesellschaft. Für die wurde es extrem eng, weil wenn du nicht spielst, dann verdienst du nichts und dann ist es sehr schnell aus. Ja. Und da, glaube ich, müssen die Sachen zusammenwachsen. Und da haben wir natürlich eine Verantwortung, oder konnten wir zum Glück wahrnehmen als festes Theater, dass wir die Leute trotzdem bezahlt haben, dass wir die Sachen, auch wenn wir es dann nicht mehr spielen konnten, haben wir so getan, als wäre es gespielt worden, haben das ausgezahlt. Also haben wirklich versucht, die Leute quasi so weit es geht, irgendwie über diese Krise hinauszubringen, gemeinsam mit uns.
Sie wollen ja mit Ihrer Kunst auch eigentlich die Gesellschaft verändern und aufrütteln. Jetzt hat die Politik sozusagen die Kunst lahmgelegt durch Corona und die ganzen Lockdowns und die Kunst sozusagen auch gezwungen ein Stück weit. Sie ist ausgewandert ins Digitale und Sie haben gesagt, Sie haben andere Formen gefunden und Sie haben trotzdem weitergemacht, aber trotzdem ja auch die Kunst an den Rand der Existenz gebracht. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich habe beispielsweise gesehen, dass es scheinbar verschiedene Lobbymächte gibt. Also ich habe in Salzburg erlebt und selber in Genf, dass der Opernapparat eine riesige Lobby hat. Also da wurden Opern mit 300 Leuten im gleichen Saal mitten in Corona durchgeführt, während andere Bereiche, also denen ich auch gehöre normalerweise, nämlich das Theater, eine kleinere Lobby hat. Und man hat auch gesehen, dass zum Beispiel die Autoindustrie, die Flugzeugindustrie, all diese Industrien, sogar die Kohleindustrie, die uns an diesen Abgrund erst gebracht hat, die größten Unterstützungsgelder eingefahren haben, was komplett widersinnig ist von Seiten der sogenannten Politik. Und natürlich kommt da mit gerade diesen großen Wirtschaftszweigen und da kommt die Kultur und die Kunst natürlich ziemlich am Ende. Das war im Übrigen schon immer so. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie anders ist als vor 500 Jahren und vor 10.000 Jahren und so weiter.
Obwohl alle schreien, was uns ja fehlt, das würden wir ja jetzt erst merken, wo wir nirgendwo mehr hingehen können. Aber im Endeffekt, wenn es darum geht, die Kultur zu retten oder so, ist es dann, wie Sie sagen, steht die sehr weit hinten.
Genau, die steht sehr weit hinten. Und das ist, wir leben in einer Demokratie. Also man kann da nicht tun, als wäre man jetzt irgendwie enttäuscht und so weiter, dann muss man es halt ändern. Und ich habe eher gemerkt, es gibt dieses ganze System, man muss nicht zu Netflix, wenn man einen Film nicht ins Kino bringen kann. Wir haben eine Plattform gebaut mit 100 geschlossenen Kinos und haben es über die Plattform gemacht. Wir haben in der Schweiz mit diesem schwierigen Film, das Neue Evangelium, sind wir immer noch in den Top Ten. Wir sind der einzige Schweizer Film in den Top Tens. Der Kinoauslastung, und das zeigt einfach, dass die Leute plötzlich, wenn sie nicht mehr normalen Kinodistribution gezwungen sind, am Mittwochnachmittag um 3 diesen Film anzuschauen, weil er sonst nicht läuft, weil die Verleiher sagen, das lohnt sich nicht, wenn sie die Möglichkeit haben, diesen Film zu gucken, wann sie wollen, wird das plötzlich ein Top-10-Film. Und das zeigt eben schon auch, wie man dann quasi andere Distributionswege finden kann, andere Möglichkeiten finden kann. Das ist in allen Bereichen so. Und ich glaube, der Zwang, Alternativen zu finden, ist etwas Gutes. Und da kann man sich sagen, oh nein, das ist ja schrecklich, es läuft nicht mehr so, wie es immer lief. Da muss man einen anderen Weg suchen. Aber ich glaube, sich zu beklagen und zu sagen, niemand will die Kultur, da muss man halt das Angebot schaffen, dass die Leute das dann sich auch anschauen können. Aber zu hoffen, dass irgendwie die von den großen Konzernen bestimmte staatliche Politik, die sie ja doch ein Teil weit ist, nicht insgesamt, aber doch ein Teil weit, dass die dafür sorgt, dass jetzt die Theater als erstes aufgehen, das wird nicht passieren.
Kommen wir mal zu dem Film, denn das Neue Evangelium haben Sie im süditalienischen Matera gedreht, wo schon Pier Paolo Pasolini gedreht hat und Mel Gibson Jesusfilme gedreht haben. Sie verweben die Passionsgeschichte mit dem Flüchtlingslager neben der Stadt, in dem moderne Sklaven leben, ohne Papiere, Menschen, die da leben, ohne Wasser und ohne Strom, wie Sie gezeigt haben in dem Film. Und für einen Hungerlohn Tomaten, Orangen und Mandarinen ernten. Wie kamen Sie auf dieses Thema? Wieso die Passionsgeschichte? Wieso Matera und die Flüchtlinge?
Das war eigentlich ein Zufall. Wir touren viel in allen möglichen Ländern und auch in Italien. Und die hatten ein paar Stücke von mir gesehen. Und ich habe mich augenblicklich gesagt, ich mache einen Jesusfilm. Weil ich hatte zufällig im Jahr davor oder 2 Jahre vorher mit Maya Morgenstern, die bei Mel Gibson die Heilige Maria spielt und bei uns jetzt auch wieder, ein Stück gemacht. Und ich kannte natürlich den Pasolini-Film und ich habe dann die Leute angerufen, Enrique Razzocchi, der damals noch lebt, der ist leider gestorben vor einem Jahr, der bei Pasolini den Jesus spielte. Die habe ich alle angerufen, Marcello Fonte, den ich bei Dogman sehr bewundert habe, und habe gesagt, wir machen einen Jesusfilm. Und dann habe ich tatsächlich, man könnte sagen fast ironischerweise, um diese wunderschöne Kulturhauptstadt, diese Höhlenstadt, auch früher ein Ort der Malaria und der Armut, heute aber ausgeputzter Touristenort, diese Lager gefunden. Man schätzt fast eine 500.000 Illegale dort. Und das sind nicht Menschen, die zufällig rechtlos sind, sondern sind aufgrund der Politik, die wir alle unterstützen, rechtlos. Es ist fast quasi unmöglich, dass ein Asylantrag durchgeht. Also es gibt ja ein ziemlich absurdes Flüchtlingsgesetz. Es gibt gleichzeitig die Dubliner Verträge, die dazu führen, dass die Menschen nicht nur keine Papiere kriegen, sondern dass sie auch nicht mehr weg können. Also wir haben eine Situation geschaffen der modernen Sklaverei, die natürlich die großen Konzerne, die Mafia ausnutzen, um billig Tomaten, Orangen und so weiter zu produzieren, das dann zu exportieren nach Afrika, dort die
den Markt dort Agrarwirtschaft
kaputt zu machen, dann flüchten die Menschen, die hier festgesetzt werden in einer Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft. Es ist ein Vorgang, der in der Bibel sehr schön beschrieben wird. Also es scheint so, als wäre vor 2000 Jahren das römische Imperium nicht so anders gewesen wie heute, es an den Peripherien der EU aussieht. Das ist auch für mich ein bisschen schockierend gewesen zu sehen, dass man da eigentlich nichts ändern musste. Viele Leute wissen teilweise bei meinem Film manchmal nicht, sind sie jetzt in einer dokumentarischen Szene, sprechen die Leute mit den Worten von heute oder haben sie noch die Worte der Bibel, führen sie die im Munde, weil das so ähnlich ist. Vielleicht auch, weil die Bibel in einer gewissen Hinsicht modern ist, aber es scheint, dass dieses System, das gegen die Würde des Menschen für Profite aufgerichtet ist, immer noch das gleiche ist, auf andere Form. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen diese Menschen auch die Apostel und Jesus spielen und so weiter. Wir haben dann mit Ivan Sanier einen Aktivisten aus Kamerun, der sich schon lange im Kampf gegen die Mafia für die Farmarbeiterinnen einsetzt. Wir haben Sexarbeiterinnen, wir haben alle möglichen weiteren Aktivistinnen, die diese Rollen spielen. Und die habe ich dann gemischt mit diesen, könnte man sagen, Stars und auch dann die beiden Welten. Also diese cinematografische Welt von Pasolini und Mel Gibson und diese Touristenwelt und die Kulturhauptstadt, die mischt sich mit dieser Realität der Ausbeutung. Und das ist eigentlich das neue Evangelium.
Sie haben einen schwarzen Jesus gesetzt, was logisch erscheint, weil Sie ja da die Flüchtlingslager auch anprangern und in ihrer ganzen Schrecklichkeit auch mit in den Vordergrund stellen. Sie beginnt den Film aber auch mit dem Casting, denn der Jesus castet seine Apostel sozusagen und lassen damit den Zuschauer an dem Entstehungsprozess gewisserweise teilhaben. Warum machen Sie das? Warum bringen Sie den Entstehungsprozess mit rein?
Ich glaube, das ist bei mir ein allgemeines Interesse an den Menschen. Also ich habe immer bei mir, wenn ich mir Filme anschaue, denke ich mir immer, und das gilt natürlich ganz besonders für Genrefilme wie Bibelfilme, wo man eh weiß, wie es ausgeht. Natürlich interessiert mich die Macher, mich interessiert die innere Dramaturgie, diese künstlerischen Dinge. Für mich ist die eigentliche Kunst der Frage, ist aber, wer ist das eigentlich, der das spielt? Warum spielt er oder sie es natürlich? Was geschieht mit diesen Menschen, die es spielen? Inwiefern kann Kunst den Menschen, der es spielt, transformieren? Gerade beim Jesus-Film muss es ja ein Film sein, der als Produktion das einlöst, was die Bibel fordert. Es macht keinen Sinn, einen Jesus-Film zu machen, Leute zu engagieren und wenn sie dann abgedreht sind, dann geht es zurück in die Illegalität und sie sterben in Sklaverei. Das wäre ein Anti-Jesus-Film, denke ich. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Und deshalb habe ich gesagt, okay, wir brauchen einen Apparat, der durchsichtig ist. Also gewissermaßen das Kino benutzen als Vorgang, in dem ein anderes Zusammenleben möglich wird, in dem diese Menschen nicht transformiert werden als Menschen, dass sie plötzlich an Gott glauben. Die meisten sind sowieso Muslime oder Atheistinnen. Ich übrigens auch. Aber in denen die Möglichkeiten, die strukturellen Möglichkeiten, in denen leben andere, in denen sie zum Beispiel nachher Papiere haben, in denen sie nachher legal hier sind und als Bürgerinnen Europas hier sind. Und deshalb haben wir ein ganzes System gebaut, eine Kampagne für die Rechte dieser Leute, für eine nachhaltige Produktion von Tomaten, was dort hier produziert wird, damit sie nachher durch ihre Arbeit quasi das auch am Laufen halten, wenn der Film vorbei ist. Also das war für mich das Wichtige. Ich wollte wirklich wissen, wer ist das? Und ich will natürlich die Zuschauer auf verschiedenen Ebenen daran teilhaben lassen. Also indem sie es sehen, wie das passiert. Sie sehen übrigens auch ein Scheitern. Und die Bibel ist ein Buch über das Scheitern. Jede Produktion ist das, was bei allem Scheitern während dem Produktionsprozess am Schluss rauskommt. Das sieht man relativ klar. Ich will sie aber auch ganz simpel als Konsumentin und als Menschen teilnehmen lassen. Dass man sagt, okay, du kannst diese Tomaten kaufen. Wenn du dieses Ticket kaufst, dann, wir haben über geschlossene Kulturenrichtung gesprochen, dann geht das nicht zu Netflix oder zu Amazon, sondern dann geht das an diese Kinos. Also du kannst etwas tun. Das Schöne am Kapitalismus ist seine Ergebnisoffenheit, man könnte sagen seine Amoralität. Wenn wir einen guten Kapitalismus wollen, dann sagt der Kapitalismus, wenn ihr nur gute Waren wollt, faire Waren, dann biete ich die nur an. Mhm. Es liegt in unserer Hand. Also wir sind zuständig deshalb auch für zum Beispiel die Würde dieser Menschen, für die Politik an den Grenzen Europas. Das ist unsere Entscheidung. Und wenn wir einfach sagen, wir fällen die Entscheidung nicht, dann geschieht, was geschieht.
Das Arbeiten mit Laien ist ja Teil vieler Ihrer Produktionen. Ja. Denn Sie haben das auch in dem Genter Manifest festgeschrieben. Es ist eine der Regeln, die Sie selbst Ihrer Kunst auferlegt haben, dass möglichst in jeder Produktion auch Laien dabei sein sollen. Was macht für Sie den Reiz aus, dieser Arbeit mit den Laien? Denn ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch aufwendiger ist, mit den Laien zu arbeiten. Profis verstehen sofort, mach das, mach das, mach das, so soll es laufen. Also habe ich es mir vorgestellt. Den Laien muss man wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr erklären, ranführen, mit ihnen arbeiten. Aber warum machen Sie das?
Aus verschiedensten Gründen. Einerseits glaube ich, dass es tatsächlich die Begegnung von Profis, also ich habe oft Produktionen, beispielsweise das Neue Evangelium, wo man auf der einen Seite Starschauspieler hat und auf der anderen Seite hat man Aktivisten.
Ja.
Und ich habe immer das Gefühl, dass diese Verbindung etwas auslöst. Man könnte auch sagen, im weiteren Sinne zwischen Leben und Kunst oder zwischen Kunst und Politik oder Kunst und dem Willen, etwas zu verändern. Weil jeder hat eine andere Motivation, da zu spielen. Ich arbeite immer gern mit Menschen zusammen, die sagen, mir ist das im Grunde egal, das Kino, das Theater. Aber ich tue das, weil ich diese Botschaft weiterbringen, weil ich dieses Gefühl kennen will, weil ich, keine Ahnung, Mensch werden will. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man Kunst machen muss und sollte. Für mich war es immer schwer zu verstehen, auch in meiner eigenen Rolle, dass man sagt, okay, du hast jetzt eine Ausbildung durchlaufen, du bist jetzt ein Profi fürs Licht oder für die Bühne oder für die Inszenierung oder für das Schreiben eines Skripts und das machst du jetzt. Und du lieferst 3 Skripts pro Jahr ab. Da denke ich mir irgendwie, das ist nicht Kunst, das ist die Produktion von Filmen und daran bin ich nicht interessiert. Oder dafür habe ich keine Geduld. Das führt nicht zu dieser Euphorie und vielleicht auch zu dieser Panik und auch zu dieser Angst, die ich irgendwie brauche, damit irgendetwas geschieht. Wie Sie richtig sagen, es ist oft extrem anstrengend. Also man hat beispielsweise über Laien keine Macht, weil die sagen einfach, das macht für mich Sinn und das macht keinen Sinn. Lass uns mal gucken, was wir daraus jetzt machen. Und man findet natürlich immer einen tollen Weg, aber es ist ganz anders als das irgendwie, wie man das aus dem Theater kennt. Dann geht man morgens um 10 beginnt die Probe, dann geht man da hin, also das mache ich manchmal ja auch. Und dann haben die Leute den Text nicht gelernt und wenn sie ihn nicht gelernt haben, kann man sagen, ja, aber warum hast du denn den Text nicht gelernt? Und dann würde niemand fragen, warum dieser Text, warum muss ich ihn lernen, warum kannst du mir das sagen? Weil das ist ja der Apparat. Ne?
Ja, klar.
Für mich ist das unglaublich befreiend, weil ich frage mich das ja auch immer und ich habe immer das Gefühl, ich muss mich tragen lassen vom allgemeinen Einverständnis, dass das notwendig ist, was wir hier machen. Und das sind tatsächlich Menschen, die kehren wieder, dass ich jetzt mit Maya Morgenstern wieder zusammengearbeitet habe zum Beispiel. Das war kein Zufall. Also es gibt auch Menschen, die einem natürlich darin begleiten. Es ist ja nicht so, dass ich dann immer hingehe und sage, und jetzt gucken wir mal und dann...
Ich wollte gerade sagen, für die modernen Sklaven war das bestimmt toll, weil sie den Eindruck haben, wir werden gesehen durch ihre Arbeit und durch den Film. Unser Problem wird wahrgenommen, von der Öffentlichkeit sogar. Was macht das umgekehrt mit den Profis, diese Zusammenarbeit? Wie verändern sich die Profischauspieler durch die Zusammenarbeit mit den Laien?
Also was ich bei vielen Profischauspielern, die mit mir arbeiten, festgestellt habe, ist, die nachher weniger bereit sind, irgendwie den üblichen Schwachsinn zu machen. Also ich glaube, es ist, wenn du das Neue Evangelium gemacht hast mit Farmarbeiterinnen und da, keine Ahnung, vielleicht 100 dieser Menschen aus der Sklaverei geholt hast, als, wie soll ich sagen, als notwendiger Vorgang. Es ist natürlich nachher schwierig, zum postmodernen Adaption von Tschechow zurückzukehren, weil das kommt einem dann schon extrem sinnlos vor. Also der Zufall wollte es, dass ich nicht lange nachher Mozart gemacht habe an der Oper. Und da habe ich riesige Anstrengungen reingesetzt, um das mit Sinn zu füllen. Ich habe es irgendwie auch geschafft, aber ich habe gemerkt, ich will diese Anstrengung, Sinn zu füllen, ich will die nicht machen, ich will einfach einer Notwendigkeit von Sinn will ich nachkommen. Also dass man etwas tut, was notwendig ist. Und das ist irgendwie, das macht schon etwas. Also auch mit mir selber, mit den Leuten. Es gibt ja von Brecht diesen sehr schönen Satz, dass er sagt, es gibt die Stadt A, da liebt man mich, und es gibt die Stadt B, da werde ich gebraucht. Und ich gehe lieber in die Stadt B.
Das war Clemenza di Tito. Das ist vielleicht auch zu fest als Konstrukt. Die Musik ist vorgegeben, es ist alles vorgegeben, ist vielleicht dann auch schwierig. Das Genter Manifest besagt auch, dass mindestens eine Produktion pro Saison in einem Krisen- oder Kriegsgebiet ohne kulturelle Infrastruktur geprobt oder aufgeführt werden muss. Warum wollen Sie das? Um die Kultur in eine in der Zeit unmenschliche Situation zu bringen, wenn da gerade Krieg ist oder sonstige schlimme Krisen, oder um die Weltöffentlichkeit auf dieses Gebiet schauen zu lassen? Warum wollen Sie in den Osten des Kongos zum Beispiel?
Zum einen, weil ich glaube, dass diese Krisen unsere Krisen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass eine globalisierte Wirtschaft, unser Reichtum, beispielsweise die Schweiz, ich bin Schweizer, ein Land ohne Bodenschätze, ein Land, das noch vor 100 Jahren bettelarm war, aber in dem es Finanzplatz geworden ist, genau diese Dinge aus dem Ostkongo oder das Öl aus dem Mittleren Osten verkauft, raffiniert, sind wir die reichste Nation der Weltgeschichte geworden. Und deshalb hängt die Krise an dem einen Ort, im Ostkongo in diesem Fall, und der Reichtum oder der Frieden am anderen Ort zusammen. Das ist einfach das, was Weltwirtschaft ist. Und ich glaube, wir müssen als Künstler und vielleicht auch einfach als Bürgerin müssen wir auf diese Gedankenhöhe der Weltwirtschaft kommen. Weil sonst denken wir tatsächlich, was geht uns denn der Ostkongo an? Seltsamerweise haben wir zwar ein wunderschönes Leben, weil der Ostkongo das nicht hat, aber irgendwie geht uns das nicht an. Und das kann nicht sein. Es ist offensichtlich ein falsches Denken. Und in der Kunst versuche ich nun, dass ich nenne das globalen Realismus, da die Beziehungen wiederherzustellen, die uns im allgemeinen Leben verloren gegangen sind. Also im Übrigen wissen wir es, aber wir wissen es doch irgendwie nicht. Und wir handeln nicht danach.
Und verdrängen es ganz gerne.
Verdrängen es ganz gerne. Und der andere wichtige Punkt in diesem Punkt aus dem Genter Manifest ist Kriegsgebiet ohne kulturelle Infrastruktur. Weil ich immer denke, ein Projekt sollte darin bestehen, dass man in eine Infrastruktur investiert, die nachher unabhängig von diesem Projekt ist und von mir und von diesem Stück oder Film oder was man auch immer macht. Da kann ich viele Beispiele geben. Also mit der UNESCO machen wir zum Beispiel in Mosul, bauen wir jetzt ein Filmdepartment auf. Im Ostkongo, da sind wir schon über 10 Jahre am Arbeiten. Da ist eine Produktionsgesellschaft entstanden. Zusammen mit den Anwälten vor Ort, mit denen wir gearbeitet haben, haben die weitere Kongo-Tribunale, das Format, das wir dort einmal produziert haben, führen die das weiter. Ein anderes findet jetzt im August statt. Also das sind alles Dinge, die sind von uns unabhängig geworden. Oder auch das neue Evangelium. Wir haben Häuser der Würde gegründet. Ivan Sanier Jesus hat eine Tomatenproduktionsfirma, könnte man sagen, die im Grunde komplett unabhängig von diesem Filmprojekt jetzt produziert, verkauft. Also wir sind in 150 Supermärkten in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Und die Unabhängigkeit von diesem Projekt, das tatsächlich für Sichtbarkeit geführt hat, das tatsächlich das geholfen hat anzufeuern, aber davon ist das jetzt alles unabhängig. Und ich kann jetzt als Konsument einfach in den Laden gehen und diese Tomaten kaufen. Oder ich kann nach Mosul fahren und kann mir dort im Filmdepartement einen Film angucken. Ich kann quasi Tourist sein. Und ich glaube, wenn ein Projekt dazu führt, und ich verstehe nicht, dass man das nicht zur Bedingung macht, also ich bin ja natürlich im neuen Genter Manifest dran, zusammen mit den Leuten aus meinem Theater, dass wir das wirklich festzurren, dass wir sagen, 30% der Produktionsgelder müssen in nachhaltige Dinge fließen. Und das auf vielen Ebenen nachhaltig natürlich, aber vor allem auch nachhaltig für diese Orte, wo wir etwas erarbeiten.
Sie bringen sich aber auch unter Umständen, wenn Sie da in Gebiete gehen, ja auch in Gefahr oder auch Ihr Team in Gefahr. Aber Ihnen ist das Risiko nie zu groß sozusagen, weil Ihnen das so wichtig ist? Also da in so eine Bürgerkriegsregion zu gehen, wo vielleicht die Nacht vorher ein Dorf überfallen wurde. Sie haben ja auch da Leichen, die nur so verscharrt waren oder unter Decken lagen, gesehen.
Da im Kongo-Tribunal,
ja. Das muss man auch alles erstmal selbst wegstecken. Wie schaffen Sie das?
Also ehrlich gesagt, ich stelle mir eher die Frage, wie schaffen wir das alles wegzustecken, ohne etwas zu tun? Weil natürlich, wir wissen eh davon, ich kann den Fernseher einstellen und sehe es sofort. Im Grunde, ich tue das, weil ich es nicht schaffe. Ich bin irgendwie traumatisiert von diesen Sachen. Und nicht das, was ich gesehen habe, sondern von dem, was ich weiß, bevor ich irgendwie schon irgendwo hingegangen bin. Ich habe schon als Jugendlicher nicht verstanden, wie das alles möglich ist, warum das so sein muss und warum es weitergeht. Also es war immer etwas, was mich zutiefst beunruhigt hat, dass ich mir gesagt habe, wie kann es sein, dass die Tatsache, dass wir Menschen auf diesem Planeten sind, dazu führt, dass einige versklavt sind, andere sterben müssen und die Dritten in Reichtum leben, was ein Glücksfall ist. Also wie soll ich sagen, auch Deutschland war ja vor 100 Jahren nicht gerade der, oder vor 80 Jahren, nicht der friedlichste, glücklichste Ort auf dem Planeten. Das ist jetzt ganz anders. Das sind historische Zufälligkeiten. Also man kann das auch gar nicht an irgendwelchen Regionen zuschreiben. Ich habe mich einfach immer irgendwie danach gesehnt, dass durch eine gemeinsame Aktion, durch eine gegenseitige Kenntnis davon, das vielleicht aufhört oder sich verändert. Und wenn wir jetzt gerade schon in Deutschland sind und darüber sprechen, hier hat ja tatsächlich die historische Erfahrung ein Stück weit dazu geführt, dass man innerhalb Deutschlands und auch innerhalb Europas versucht, eine vorbildliche Rolle, sage ich mal, einzunehmen. Wenn man in Ostkongo geht, hat man da deutsche Firmen und auch Schweizer Firmen natürlich, die dieses Land ausbeuten, so wie früher, ich sage mal, Deutschland vielleicht Russland ausgebeutet hat. Warum wird das jenseits von Europa noch gemacht? Und ich denke immer, man muss doch das Bewusstsein bekommen, dass es das Gleiche ist. ob man das innerhalb oder außerhalb Europas macht. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis unserer Zeit, wo es ja wirklich ums Leben dieses Planeten geht, das Klima und so weiter. Das fragt sich ja nicht, ach so, ja, die Deutschen sind ja ganz toll, der Klimawandel gilt für Deutschland nicht. So funktioniert das ja nicht. Ja. Das müssen wir alles zusammen hinkriegen.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Regisseur, Filmemacher und Autor Medo Rau. Herr Rau, Sie sind Jahrgang 1977 in Bern geboren, in St. Gallen aufgewachsen. Sie sind Schweizer, das haben Sie schon gesagt. Sind Sie in einem künstlerischen, politischen Umfeld auch groß geworden, der Sie geprägt hat zu dem, was Sie heute sind?
Ja, also ich nenne eigentlich immer zwei Personen, die für mich wichtig waren. Es sind natürlich alle und die meisten Einflüsse nimmt man ja nicht wahr. Also es gab da tatsächlich den zweiten Mann meiner Mutter, man könnte sagen mein Stiefvater, mit dem ich zu großen Teilen aufgewachsen bin, der mich sehr beeinflusst hat mit seiner, ich sage mal, politischen Sichtweise, also der sehr engagiert war und immer noch ist, der mich dazu gebracht hat, diese ganzen marxistischen Klassiker zu lesen. Und auch wenn mich das vielleicht im Endeffekt gar nicht so wahnsinnig beeinflusst hat, ich glaube trotzdem, dass das irgendwie ein Stück weit die Welt etwas ist, was von den Menschen gemacht wird. Und dass, wenn man etwas für richtig oder für falsch anerkennt, dass man sich dann dafür einsetzt, das ist eine Erfahrung, die ich recht früh gemacht habe. Und der andere Einfluss war tatsächlich der Vater meiner Mutter, mein Großvater, Dino Larese, in der Schweiz ein ziemlich bekannter, damals, ne, der ist auch schon seit 20 Jahren tot, Intellektueller, Freund von Heidegger, von Thomas Mann, von hat ganz viele Biografien geschrieben, hat auch Märchen gesammelt, war auch Lehrer. Also diese Idee, dass Kunst und Pädagogik und Literatur und Kulturarbeit und dass das so eine Sache ist und dass das toll ist, das zu machen, das kam eigentlich sehr stark von ihm, auch in einer romantischen Weise. Und ich glaube, dass diese beiden Romantizismus, also die Romantik der Aktion und die Romantik des Denkens gewissermaßen, da sich so in den Zweien so verbunden haben.
Sie sind wahnsinnig oft umgezogen in Ihrer Kindheit. Wie kam das und was hat das mit Ihnen gemacht?
Grundsätzlich wird jeder von seiner Kindheit, glaube ich, unwiderruflich geprägt, sowohl in seinem Selbstentwurf wie in dem, was ihm widerfährt, mit dem er umgehen muss und was ihn formt, denke ich. Und das war bei mir auch so, dieses eigentlich ständige Umziehen, zumindest in meiner Wahrnehmung, und die Tatsache, dass du in diesen doch, ich sag mal, brutalen und etwas extremen Hierarchien der Schule und der Kindheit quasi immer wieder neu ankommst mit dem Dialekt, der dann meistens auch der am schlechtesten angesehen ist oder der lächerlichste, dass man da eine Form von Wahrnehmung dessen, was es eigentlich heißt, in Gesellschaft zu leben, irgendwie extrem klar wird. Wenn man da die Kindheit und den größten Teil der Jugend so mit diesem ständigen Außenseitertum neu ankommen und so weiter. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es mich in irgendeiner Weise traumatisiert hat, aber ich glaube, ich habe ein ziemliches Talent entwickelt, Dinge zu sehen und zu organisieren. Die Leute fragen immer, wie ist das denn? Wieso kannst du einfach irgendwo hingehen und ein halbes Jahr später machen die Leute ein irres Projekt mit dir? Und ich glaube, das ist ein Talent, das ich tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend entwickelt habe.
Auch so eine Improvisationsgabe?
Ja, ja, genau.
Und vielleicht auch eine Menschenkenntnis.
Eine Menschenkenntnis vermutlich auch, aber auch den Wunsch, tatsächlich mit den Leuten, die ich vorfinde, meine Welt zu schaffen. Also, dass ich nicht sage, das ist meine Welt und alles außerhalb ist für mich gefährlich und feindlich und so weiter oder keine Ahnung, nicht mein Ding, sondern wirklich, dass ich sage, okay, ich kann überall hinkommen und überall kann ich mir mein Dorf schaffen, gewissermaßen. Und das mache ich eigentlich in meinen Projekten. Und ich glaube, dass das viele Leute auch nicht ganz verstehen. Die vermuten dahinter einen Katastrophentourismus und so weiter. Aber eigentlich ist es wirklich diese Leidenschaft, Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu arbeiten, die man im Theater, im Film halt extrem hat. Das finde ich richtig toll. Ich bin zum Beispiel kein guter Pädagoge. Ich kann immer nur durch ein Projekt mit Menschen arbeiten, durch eine reale Solidarität. Aber ich bin nicht jemand, der kommen kann und dann irgendwie, wie soll ich sagen, dass dann alle glücklich werden. Das ist nicht der Fall. Ich brauche immer etwas, was geschieht, was passiert.
Sie haben dann Soziologie und Germanistik studiert und auch erst als Journalist gearbeitet, aber dann sind Sie zur Regie gekommen. Wie das?
Ja, also meine journalistische Karriere ist leider ein absoluter Mythos.
Ach so.
Den habe ich vielleicht selber in die Welt gesetzt.
Ich habe gelesen, Sie haben geschrieben für Zeitungen.
Nee, das mache ich immer noch. Also es war immer ein wichtiger Teil. Ich habe eigentlich immer diese so Kolumnen geschrieben, Reportagen. Ich habe eigentlich, auch jetzt entwickle ich eigentlich immer durch Schreiben meine Projekte.
Das Bücherschreiben ist Ihnen geblieben?
Das Bücherschreiben ist mir geblieben. Das war immer ein Teil und das ist bis heute. Und es gab eigentlich nie so einen Übergang. Ich habe eigentlich recht früh angefangen, Filme zu machen. Recht früh angefangen, politisch zu arbeiten, recht früh angefangen, tatsächlich zu schreiben, zu reisen. Und all das zusammen, von Anfang an war es da. Ich denke auch, dass mein Soziologiestudium sehr sichtbar ist in meiner Arbeit. Oder diese Poesievernarrtheit meines Großvaters. Also wie soll ich sagen, ein leichter Kitschfaktor, der ständig in meinen Projekten mitschwingt. Das ist eine Sache, die eigentlich geblieben ist in der Mischung, in der Verwirrung, in der Unreinheit der verschiedenen Mittel. Also es ist nie so, dass ich irgendwas war und dann was anderes wurde, sondern ich war immer alles und nichts, glaube ich. Also es ist nicht, dass ich irgendeine Karriere durchlaufen habe, sondern es ist eigentlich, ich mache einfach immer das, was ich mache und dann mache ich das Nächste. Und man könnte immer von verschiedener Perspektive drauf gucken und sagen, ist das jetzt ein Jesusfilm, ist das eine Kampagne, ist das ein Dokumentar oder ein fiktionaler Film oder ist das vielleicht einfach nur eine politische Aktion oder ist das all das nicht und es ist nur Kunst? Da sind sich die Leute immer sehr unsicher.
Oft verschwimmen die Sachen auch oder Sie machen ja auch von einem Thema einen Film und es ist aber auch passiert auch auf der Bühne oder ja, wie auch immer. Sie haben vor ein paar Tagen den Gerti Spieß Literaturpreis der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz verliehen bekommen, die in Partnerschaft mit der Reihe Große Begegnungen der Uni Landau stattfand, wissend, dass Sie natürlich schon sehr viele Preise bekommen haben. Was bedeutet Ihnen dieser Gerti Spieß Preis?
Also mich hat lustigerweise mein Verleger oder einer meiner Verleger angerufen und gesagt, dass er sich so freut, dass ich mal einen Literaturpreis bekomme, weil ich bekomme ja logischerweise Film- und Theaterpreise. Ich schreibe aber eigentlich die ganze Zeit und das wird dann aber auch immer so ein bisschen als Verwertungsprodukt, läuft das dann in einen Film oder es ist eine Überbleibsel, tatsächlich eine Reportage zum Beispiel, die ich geschrieben habe, während ich ein Stück machte. Also es ist wie so etwas, als wäre es Schlacke, die quasi neben diesen eigentlichen Projekten steht. Und deshalb ist mir dieser, also das ist jetzt eine persönliche Sichtweise, wir könnten jetzt über Gerti Spieß sprechen, aber deshalb ist mir das eigentlich irgendwie eine Freude, dass jetzt quasi dieses Schreiben wichtig ist. Ich habe gerade ein Buch, musste ich das Nachwort schreiben, über das Living Theater, eine ganz wichtige theaterhistorische Sache, vielleicht die wichtigste Theatergruppe des 20. Jahrhunderts. Und das wurde gerade erst ins Deutsch übersetzt. Also das Buch wurde jetzt vor einem halben Jahr übersetzt. Und ich schreibe ein Nachwort, ich habe mich eigentlich gewundert, also ich habe mich gefreut, dass ich das Nachwort schreiben darf. Gleichzeitig habe ich mich gewundert, dass es erst jetzt übersetzt wird. Das ist aber auch typisch. Weil wenn Theatermacher und Filmemacher schreiben, also keine Ahnung, man kann jetzt Pasolini, da liegt zufällig ein Buch von ihm, das ist ja eigentlich auch ein großer Autor. Aber ich glaube, insgesamt wissen einfach alle, dass er Filme gemacht hat. Und in Italien wissen ein paar noch, dass er Gedichte geschrieben hat. Aber eigentlich, er selber dachte immer, er sei ein Autor. Und das dachte ich eben eigentlich auch immer. Oder ich denke, dass der Autorbegriff halt eine größere Ausdehnung hat, als man das insgesamt denkt.
Und bei Gerti Spieß kommt ja ähnlich wie bei Ihnen eben auch Literatur und Politik zusammen. Denn Gerti Spieß ist ja eine Schriftstellerin gewesen, die den Holocaust überlebt hat, die das KZ Theresienstadt überlebt hat und dann nach dem Zweiten Weltkrieg politische Gedichte schrieb. Hatten Sie je von ihr gehört vorher?
Ganz ehrlich, nein. Ich hatte tatsächlich nicht von ihr gehört. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, dass es diesen Preis gibt, weil ich jetzt mich tatsächlich natürlich damit auseinandergesetzt hatte. Ich muss aber zugeben, es gibt irgendwie, keine Ahnung, ich könnte jetzt in Deutschland, glaube ich, 10 Literaturpreise nennen und ich habe ja Germanistik studiert, wo ich wirklich erst, als ich davon hörte, von diesen Preisen, überhaupt mal nachgeguckt habe, wer das eigentlich ist. Oft ist es so, es sind nicht alle so bekannt über die verschiedenen Generationen hinweg, wie jetzt Thomas Mann, wo jeder sagen würde, ja klar, Thomas Mann, sondern die sind vielleicht auf eine andere Weise wichtig gewesen und gerade da, denke ich, ist es wichtig, dass diese Namen irgendwie und diese Preise irgendwie, dass die existieren.
Sie haben 2017 mal eine Aktion gemacht, den Sturm auf den Reichstag. Da haben Sie mit einer Gruppe vor dem Berliner Reichstag eine Art Demonstration gemacht. Sie sind dann auch vorgegangen, aber haben an der Absperrung Halt gemacht und damals gesagt, der Bundestag ist der am besten gesicherte Ort in Deutschland. Was ging Ihnen dann durch den Kopf, als das sich in der Realität wiederholt hat, nämlich im vergangenen August, als der Bundestag von rechten Demonstranten regelrecht gestürmt wurde. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ja, und dann gab es auch nicht so viel später das Kapitol, das gestürmt wurde, bekanntlicherweise, und wirklich gestürmt wurde, weil wir sind nicht rein, diese anderen Querdenker, sie sind auch nicht rein. Beim Kapitol sind die aber rein. Interessant ist, was passiert, als sie drin waren, dann brach Langeweile aus. Weil irgendwie war da nichts und sie hatten nichts, um es hinzuzufügen. Sie konnten an diesem Ort nichts anfangen. Sie waren da ein bisschen, haben ein Däumchen gedreht und dann sind sie wieder gegangen und wurden rausgejagt. Ich glaube, der ganz große Unterschied bei uns war, wir hatten ja auch 8 Abgeordnete bei diesem Sturm dabei. Wir hatten Menschen aus, ich glaube, 30 Nationen dabei. Wir haben vorher über globalen Realismus, über die Verantwortung, gerade der deutschen Politik als eine der führenden Wirtschaftsmächte der Welt in Bezug auf ganz viele Regionen, die wir ausbeuten, ob bewusst oder unbewusst, mit guten Hintergedanken oder nicht, ist im Grunde egal. Aber es besteht eine politische Verantwortung und im Grunde sollten diese Themen auch verhandelt werden im Bundestag oder im Reichstag, um das Gebäude zu benennen. Und das war die Idee. Also da braucht es mehr Stimmen, da braucht es mehr Demokratie, da braucht es mehr globale Demokratie, als jetzt drin ist. Wir können nationalstaatlich die Probleme nicht mehr angehen, die wir heute als Weltgemeinschaft haben. Das war der Gedanke dahinter. Während ich glaube, behaupten zu dürfen, dass die Querdenker und natürlich auch die Kapitolleute einmal gesagt haben, wir wollen eine Diktatur, Demokratie ist scheiße. Wir wollen nicht mehr Demokratie, sondern wir wollen keine Demokratie. Und das ist der große Unterschied.
Ja, ja, aber sind Sie dann auch erschrocken? Das ist dann eben genau, Sie wollten ja das Gegenteil, dass genau die Leute es dann tatsächlich gemacht und gewagt haben und denen eben nicht die Grenze heilig war.
Ja, ja, ja. Also mich hat es nicht so wahnsinnig gekratzt, muss ich sagen. Es waren nun mal, es waren nicht alles Idioten, aber die meisten waren, muss man schon sagen, einfach komplette Idioten, die einfach in der Euphorie und angeheizt von Fehlinformationen und so weiter einfach irgendwie Quatsch gemacht haben. Also ich kann da jetzt keine große politische Botschaft dahinter sehen, wenn sowas passiert. Das sind einfach Kleinbürger, die irgendwo gehört haben, man stürmt so ein Gebäude, aber wenn man dann, man hat sie ja gefragt, warum? Da kam einfach nichts. Ich finde politische Aktionen super und ich kann es auch akzeptieren, wenn jemand von rechts nicht meine Meinung hat und wenn er vielleicht die Demokratie nicht toll findet. Ne? Aus anderen Gründen, wie ich vielleicht Kritik anbringe, ich bin bereit, mir das anzuhören, aber wenn da einfach nichts ist, ist da einfach nichts. Also über Leere kann ich mich nicht erschrecken. Das ist für mich eine Aufgabe der Polizei, diese Gebäude zu schützen. Und das war für mich, wenn wir schon über Schrecken reden, dass da dann vier Leute sind, weil der Reichstag ist tatsächlich nicht das bestgeschützte Gebäude der Republik. Und vielleicht auch zu Recht, und vielleicht ist das ja auch schön so. Aber dann, wenn man merkt, dass eben die Leute nicht diesen Respekt haben vor der Demokratie. Und die Demokratie, wie gesagt, wir haben es in der Hand. Wenn wir keinen Respekt mehr vor der Demokratie haben, dann ist es halt aus mit der Demokratie. Deshalb muss man sie ja auch aktiv verteidigen. Man kann nicht einfach sagen, nee, alle finden das toll. So ist es nun mal nicht. Jeder kann seine eigene Sache denken. Aber da muss man es auch als Gesellschaft schützen. Und da muss da halt auch die Polizei sein in dem Moment.
Sie haben mal gesagt, dass das Europa der Nationalstaaten gescheitert ist. Dass wir einfach eigentlich ein weltumspannendes, internationales neues System bräuchten, um die Probleme, die ja globale sind, wie Sie auch schon dargelegt haben, anzugehen und zu lösen. Nur wie soll das gehen? Denn Sie haben mal gesagt, in 30 Jahren wäre es schön, man hätte einen internationalen Wirtschaftsgerichtshof und ein Weltparlament. Und das ist schon wieder ein paar Jahre her und es sieht gar nicht danach aus, dass das in 25 Jahren oder so Realität sein könnte. Also eine schöne und wünschenswerte Träumerei.
Ja, also sowohl ja wie auch nein. Also man muss ja sagen, dass die Nationen gegründet wurden im 19. Jahrhundert zum größten Teil. Die Idee genauso universalistisch, gutmenschlich und absurd galt. Dass die gesagt haben, wie sollen je die Bayern mit den Preußen, wie sollen je die Südfranzosen, die Nordfranzosen, nicht mal die gleiche Sprache. Italien, da gibt es ja keine einheitliche Sprache. Und die haben sich geeinigt und sind Solidargemeinschaften geworden, haben gesagt, okay, hier im Süden, in Italien zum Beispiel, das ist alles Wüste, da passiert gar nichts, ist uns egal, wir machen Ausgleichszahlungen, du kannst arbeiten und dann, wenn du 65 bist, dann zahlen wir dir das. Und das wurde durch die Nation ermöglicht. Das war ein unglaublicher politischer Sprung. Und da haben die meisten auch gesagt, das ist absoluter Quatsch, warum soll ich die Leute unterstützen, das sind doch alles Idioten. Dann kam eine etwas finstere Zeit mit den Weltkriegen, die Nationen waren schlechter angesehen als Konzept. Jetzt zum Beispiel bei Corona hat man gesehen, das ist gar nicht so ein schlechtes Konzept. Die Nationen sind ziemlich starke Konstrukte, nicht alle, aber zum Beispiel Deutschland. Ich glaube, da muss man einfach die Verantwortung als Nation, die zum Beispiel Kolonien hatten, die zum Beispiel von der Weltwirtschaft profitieren, indem sie an dem Punkt in den Verwertungsketten sind, wo sie sind, muss man die Verantwortung auf globaler Ebene wahrnehmen. Und das gibt jetzt ganz viele Gesetze, Lieferkettengesetze. Es gibt tatsächlich so erste Andeutungen von internationaler Wirtschaftsrechtsprechung. Also da gibt es ganz viele Leute, die da dran sind. Und da sind wir dran. Also ich glaube, das wird auch die EU, hätte man nicht möglich gehalten. Der wird ständig der Tod vorausgesagt, als England ausgestiegen ist, hat man gesagt, das ist aus, stimmt alles auch nicht. Und das ist natürlich ein Prozess, der langsam geht, aber er geht sichtbar voran. Und wenn ich jetzt schon denke, ich wurde noch geboren, als Berlin noch geteilt war. Also man muss mal bedenken, wie sehr die Welt doch zusammengewachsen ist, nur in diesen 40 Jahren, wo ich auf diesem Planeten bin. Und das ist total irre. Dass es da ständig Rückschläge gibt, dass es langsam geht und dass man dadurch aus der Nahperspektive des täglichen Lebens das Gefühl kriegt, da passiert nichts, ist logisch. Aber wenn man ein bisschen rauszoomt, ich versuche auch ein bisschen positiv zu sein, dann sieht man, da sind wir schon unterwegs. Ich meine, das Ausländerrecht ist scheiße und es ist verbrecherisch, aber es ist besser als vor 40 Jahren. Frauenrechte könnten wir sprechen, das ist ein weiter Weg, aber das ist ja kein Vergleich zu, wie es vor 50 Jahren war. Ja. Vor 30 Jahren war, glaube ich, Homosexualität noch strafbar in Deutschland. Also man muss sich das alles mal vorstellen, um dann zu sagen, nee, Fortschritt findet statt.
Sie wollen damit sagen, erwartet auch nicht zu viel.
Nee, ich bin ja der Ungeduldigste, deshalb mache ich all diese Projekte. Also ich kann gar nicht warten, aber ich habe einfach, nee, oder ich würde sogar eher sagen, wenn es euch zu langsam geht, dann setzt es durch, dann macht es real. Das geht ja, das Kongo-Tribunal hat es nicht gegeben, jetzt gibt es das Kongo-Tribunal, die Macht des Kongo-Tribunals, die reale, justiziale Macht wächst. Das Weltparlament wird es irgendwann geben. Also das sind Sachen, nicht daran glaube ich wirklich. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass es einfach nicht stattfindet, dass es stattfindet. Und dann kann man sich ja entscheiden, wofür man sich einsetzt.
Milo Rau, Sie holen von der Weltöffentlichkeit auch abgehakte Ereignisse zurück.
Ja.
Zum Beispiel die Machenschaften des belgischen Kindermörders Marc Dutroux oder des norwegischen Massenmörders Anders Breivik. Die letzten Tage des rumänischen Diktatoren-Ehepaars Ceausescu. Warum holen Sie diese alten Fälle, die eigentlich in der Versenkung sind, nochmal hervor?
Ja, also ich hole keine vergangenen Ereignisse durch. Ich würde jetzt keine mittelalterliche Ritterschlacht
nachinszenieren. Nicht so weit zurückliegend, ja klar.
Nee, und es geht auch, manchmal sind weit zurückliegende Dinge, also zum Beispiel, dass die Bibel als Buch nicht erledigt ist, hat mich erstaunt. Weil ich wirklich dachte, wir hätten als Gesellschaft die Botschaft der Würde, die Jesus vertritt, hätten wir umgesetzt. Und da musst du wirklich nur ein bisschen aus Matera, europäischer Kulturhauptstadt, raus und merkst, die Vergangenheit ist nicht vergangen. Also man könnte auch sagen, auch wenn wir fertig sind mit der Vergangenheit, sie ist nicht fertig mit uns. Weil die Vergangenheit ist Gegenwart. Also man nennt es vielleicht nicht mehr Sklaverei, aber es gibt noch Sklaverei. Wir leben noch auf dem Rücken von Milliarden von Sklaven. Das ist einfach eine Tatsache. Und es ist oft nur eine linguistische Verschiebung, dass es Dinge nicht mehr gibt. Der Fall Dutroux, da interessiert mich oft weniger der einzelne Fall, der tatsächlich einfach spezifisch ist, sondern warum ist eigentlich die belgische Gesellschaft bis heute unfähig, diesen Fall zu vergessen. Ich habe Castings gemacht, so kam ich auf die Idee, ein Stück über Belgien, als ich da irgendwie 2010 oder so, als ich da begonnen habe zu arbeiten. Und habe ich die Leute immer gefragt, was ist für dich Belgien? Und das war immer Dutroux und die Fußballmannschaft.
Das
sind die zwei Sachen, die wirklich ganz, 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 ganz tief und unbearbeitbar in der Volksseele irgendwie vorhanden sind und was hier jeder sagen wird. Und für mich war das auch einfach ein trister, irgendwie deprimierender Fall, als ich selber noch ein Kind war und dann hat man gesagt, du darfst irgendwie nicht mehr alleine vom Spielplatz und so weiter, weil alle ein bisschen in diese Paranoia verfielen. Und dann wird einem plötzlich klar, wie da etwas stattfindet in westlichen Demokratien, wie das Volk mit Misstrauen zur politischen Elite, weil das war ja ein Fall, wo alle am Schluss verstrickt waren. Wie soll ich sagen, wo plötzlich die sexuelle Befreiung, die Angst vor Nähe, die Angst vor der Sexualität der anderen, diese, wo sich plötzlich irgendwie etwas so in den 80er, 90ern so verschoben hat und wo wir in die Epoche geraten sind, in der wir jetzt sind. Und plötzlich nimmt man das wahr und merkt, da ist was passiert oder was nicht passiert und vielleicht nicht das passiert, was man dachte, was passiert. Und das hat mit Dutroux gar nicht, der tritt bei mir ja gar nicht auf. Also es ist ja oft dann gar nicht der Fall, sondern auch nur an ihm zeigt sich irgendwie etwas. Und das ist das, was mich interessiert, wenn man sagt, okay, warum eigentlich immer diese Finsternisse herau? Warum nicht irgendwie Spaß und ein paar Klassiker oder was auch immer? Nee.
Weil Sie ja auch nicht davor zurückschrecken, Gewalt zu zeigen, werfen Ihnen Kritiker vor, Sie würden so einen kalkulierten Krawall erzeugen wollen oder auch manchmal Größenwahn. Was entgegnen Sie denen?
Ja, also auf der einen Seite, ich glaube, wir müssen auch einfach fair sein und sagen, dass natürlich, oder politische Kunst ist ein Stück weit und muss es sein, Krawallmacherei. Ich glaube, dass man ohne Größenwahn würde Ivan Sanier nicht sagen, ich spiele Jesus und es wird mir gelingen, diese Menschen aus der Sklaverei zu holen. Jesus selber war auch größenwahnsinnig im Übrigen. Und er war auch einfach nur ein Mensch und ein historischer Mensch sogar. Das ist ja nicht eine Geschichte, die, es gibt ja nicht Heilige hier, die größenwahnsinnig sind und auf der anderen Seite Menschen, sondern es gibt, wie soll ich sagen, es sind alle gleich. Und jeder kann machen, was er machen will. Also ich bin da relativ entspannt. dieser ganze Größenwahn, oder man könnte noch einfacher sagen, diese ganze Verantwortung, die eigentlich mit sich kommt, wenn man Regie macht in großen Projekten, und man hat die ganze Zeit nur Zweifel. Man weiß nie, ob es gut ausgeht, man weiß nie, ob es zu was wird. Man ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, weil es allen so geht, die Zweifel der anderen zu vernichten. Und die ganze Zeit zu behaupten, man wüsste etwas, was man nicht wissen kann. Da werde ich eigentlich immer entspannter und ich werde eigentlich immer ehrlicher. Es wird immer mehr so, dass wenn mich jemand fragt, wohin führt das alles, dann sage ich so, ja, es scheint gerade gut zu funktionieren, aber keine Ahnung. Also okay. Werden wir ja sehen. Und deshalb, und das, da kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs zurück, ist für mich die Notwendigkeit des Vorgangs so wichtig. Ich könnte nicht Zweifelsvernichter in etwas sein, woran ich grundsätzlich im Kern nicht glaube. Also wo ich nicht denke, dass die Welt wird, wie gesagt, ein kleines bisschen, oder unsere Beziehungen untereinander, oder vielleicht auch nur das Kino, als wie man einen Film macht, wird ein kleines bisschen anders, vielleicht ein kleines bisschen interessanter oder besser oder auch nur lustiger, dann könnte ich es nicht machen.